Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Ja, am besten Jod, ne? Und selbst?
Ja, muss, ne? Aber ist ja auch fast schon wieder vorlesungsfreie Zeit oder Semesterferien, wie der Unwissende sagt. Gute Aussichten also.
Ja, wir ändern nicht die Klausuren und die Hausarbeiten zu korrigieren und die Bachelor- und Masterarbeiten zu korrigieren etc., aber was hilft das Ganze Küben,
ne? Irgendwie jammern wir immer über das Gleiche. Ja, das gut, ich habe da aber mal eine Frage an dich, unabhängig jetzt von Klausurenkorrekturen. Die bezieht sich auf den Anfang des Jahres.
Oha, jetzt bin ich aber gespannt.
Hm? Kennst du dich mit Böllern aus?
Was? Ja. Silvester, also erstmal, Silvester ist auch Schnee von gestern. Und zweitens, willst du ernsthaft wissen, ob ich geböllert habe?
Ja, du siehst mir jetzt nicht so aus, aber keine Kugelbomben nehme ich an.
Boah, nee, gar nicht. Also ich habe mir ehrlich gesagt noch nie im Leben Böller gekauft.
Echt? Okay. Das war in meiner Jugend anders und ist heute tatsächlich deutlich eingeschränkt. Aber magst du denn kein Feuerwerk? Oder?
Nee, ich finde das schon immer ganz nice zum Gucken. Also ich fände es auch cool, also so großes zentrales Feuerwerk oder sowas, aber so Böllern auf der Straße, weiß ich nicht. Nee, brauche ich jetzt nicht.
Ja, das hat ja auch seine Vorteile, ne? Keine Kugelbomben, keine sogenannten Polenböller, weniger Unfälle, weniger Feinstaub, weniger Hunde im Keller, wie bei uns zu Hause.
Oh ja, stimmt. Unser Hund findet das auch richtig scheiße. Aber weniger ist halt auch manchmal mehr, siehst du, ne? Aber ob ich schon mal geböllert habe, das ist jetzt nicht wahrscheinlich deine Frage gewesen, oder?
Nee. Mir ist nur die Böller-Debatte in den ersten beiden Wochen des Jahres ein bisschen durch den Kopf gegangen.
Ah.
Und da habe ich Fragen, die du vielleicht beantworten kannst.
Pyrotechnik ist kein Verbrechen?
Pyrotechnik ist ein Verbrechen, ja genau. Da habe ich eine andere Meinung, aber das tut dir nicht zur Sache.
Ja.
Es geht mir um Feinstaubbelastungen in der Silvesternacht. Die soll doch so unglaublich hoch sein.
Dreimal darfst du raten, warum, ne? Wegen der Böllerei.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber
Frage beantwortet.
Also das scheint mir auch ziemlich logisch, ne? So ein Böller, Rauch und so, kennt man ja. Aber wieso variiert das dann von Jahr zu Jahr? Also in den Corona-Jahren, das verstehe ich, ne? Kein Böllern, kein Feinstaub oder weniger, aber sonst?
Ah, okay. Now we are talking. Holger, weht hier etwa ein laues Lüftchen physischer Geografie durch den Raum?
Ja, das hat mit lauem Lüftchen und Sommerbrise überhaupt nichts zu tun. Wir haben Winter und es geht hier eher um dicke Luft.
Ja gut, wenn du an Silvester denkst, dann auf jeden Fall, ja.
Also, ich habe mir das mal angeguckt, ne? Umsätze, Feuerwerk. Könnte man jetzt sagen, okay, die schwanken, klar, haben sie auch in Corona-Zeiten. Aber von 2012 bis 2019, da hat sich das so ein bisschen, die Umsätze, die sind gestiegen, so lagen ungefähr bei 130 Millionen. Bei Corona 2020 und 2021 gab es dann Einbruch. Auch das ist irgendwie verständlich auf 20 Millionen, die haben bestimmt alle schönen Hilfen gekriegt, die Armen. Und dann aber die letzten drei Silvester ist das auf 180 Millionen hochgegangen, also 50 Millionen mehr als vorher.
Krass, ja.
Das ist schon krass. Und in diesem Jahr sollen es 200 Millionen gewesen sein.
Okay, das ist echt viel, ja. Da wurde auf jeden Fall ordentlich Kohle für rausgehauen, ganz nach dem Motto, ne? Little party never killed nobody.
Ich muss jetzt gestehen, ich weiß wieder nicht, welchen Song ich nicht kenne. Aber egal, die Party an Silvester hat immerhin 5 Menschen das Leben gekostet. Da sollte man vielleicht auch nicht vergessen.
Stimmt.
Nicht zu sprechen von den vielen Schwerverletzten. Ne? So Finger ab und so ist ja vielleicht auch nicht so cool. Und dann gab es ja so einen unterbelichteten Influencer, der da in Berlin eine Rakete in eine Wohnung geschossen hat. Die ist dann Gott sei Dank nicht ausgebrannt. Aber seine Begründung bei der Festnahme am Flughafen war dann immer, ja, ich wusste ja gar nicht, was da passiert mit so einer Rakete. Ich weiß ja gar nicht, wie die funktioniert. Und ganz ehrlich, das ist schon krass, ne? Also,
ja, das, ja, nee, hast du vollkommen recht. Aber woher die ganze Wut jetzt hier?
Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht.
Oh.
Ja, nein, meine Frage zielt gar nicht auf den geistigen Leerlauf ab, sondern auf die Feinstaubbelastung und wie die denn tatsächlich zustande kommt. Also ich meine.
Ah, okay. Ja. Holger, jetzt muss ich mal die Hände hier reiben.
Ich habe schon befürchtet, dass es nicht so einfach wird.
Oh, ganz weit ausholen, befürchte ich. Also du hast vollkommen recht, Böllerei macht Feinstaub, das wissen wir alle. Und wir wissen, dass das in der Silvesternacht so hoch ist. Warum schwankt es? Dann lass uns doch mal so anfangen. Jetzt mal einen Schritt genauer. Was ist eigentlich Feinstaub? Ganz einfach gesagt, was der Name sagt, das ist feiner Staub, ja, auch überraschend, mit einer durchschnittlichen Größe von so 5 Mikrometern. Und das wurde tatsächlich auch international festgelegt, 1959 schon, bei der Johannesburger Konvention. Und das ist dann nochmal nachgeschärft worden, in welchem Bereich komme ich gleich zu, 1987 von der National Air Quality Standard for Particle Matters Directive der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde. Und das haben wir tatsächlich übernommen. Also das ist die EPA, also Environmental Protection Agency. Und warum macht man sich darüber Gedanken? Feinstaub spielt halt eine große Rolle bei der Luftverschmutzung. Nicht das Einzige, aber ne, Rußpartikel, Staubpartikel, können wir uns vorstellen, ist nicht cool. Und tatsächlich ist das eine ganz schöne Untertreibung, denn nach der WHO, also der World Health Organization, stellt verunreinigte Luft die größte Bedrohung der menschlichen Gesundheit dar. Mhm. Also doch vor Abfall und Trinkwasser und so weiter und so fort. Und das, muss ich sagen, finde ich ziemlich krass.
Ja, das stimmt, das ist krass. Da kommt man ja vielleicht auch gar nicht so drauf. Ne? Wir haben ja Klima eher so auf der Pfanne und steigende Meeresspiegel und Warm und Hitze und Feuer und so Geschichten. Aber warum sind es denn 5 Mikrometer? Also warum genau diese Größe? Gut, ich könnte jetzt auch fragen, warum ist Sand kleiner als 2 Millimeter? Das ist wahrscheinlich eine ähnlich dumme Frage, aber 5 Mikrometer ist ja jetzt irgendwie...
Sag nichts gegen Sand. Klein.
Nee, Sand ist super, total super.
Du Schluffi, ey. Okay, so, also warum 5 Millimeter? Bleiben wir mal beim Feinstaub.
Nee, Mikrometer, ne?
So Mikrometer, ja.
Ja, gut.
Ja, genau, also 5 Mikrometer, wirklich sehr klein, können wir nicht mit dem bloßen Auge mehr sehen. Das ist so in etwa die Größe an Partikeln, die der Mensch noch einatmen kann und die nur teilweise von Schleimhäuten im Nasen- und Rachenbereich oder von diesen Härchen in der Nase zurückgehalten werden können. So, und seitdem man 1987 diese National Air Quality Standards for Particle Matters, kurz PM, festgelegt hat, unterscheidet man zwischen PM10 und PM2,5 Partikeln. Ursprünglich zielt das auf die durchschnittliche Größe ab. Das ist mittlerweile aber nicht mehr so ganz scharf größenabhängig, sondern es geht hierbei eher um die Abscheidefunktion der oberen Atemwege. Also verkürzt gesagt, PM10-Partikel werden so im Schnitt 50% eingeatmet und von den Partikeln, die so als PM2,5 definiert sind, so quasi alle.
Wenn ich jetzt von Silvester so einen dicken Hals habe, ne, dann ist das mehr, nee, Spaß beiseite. Okay, das mit der Größe haben wir jetzt erklärt. Aber aus was besteht denn eigentlich Feinstaub? Gibt es unterschiedliche Arten? Ist das immer das Gleiche? Also ich denke jetzt so, ne, Kohlenstaub, Asbest, so die üblichen
Verdächtigen? Ja, genau. Oder? Ja, es gibt ja mega viele Quellen, also sowohl natürliche als auch von Menschen gemachte. Ne? Also Staub generell durch die Erosion von Gestein, also aerolisch transportierte natürliche Partikelchen, die der Wind hier durch die Gegend bläst. Zum Beispiel Sahara-Staub kennen wir alle, ne? Dieser feine rote Film, meistens im Sommer dann quasi auf den Autodächern oder sowas. Prinzipiell aber auch Pollen und Sporen, die in dieser Größenordnung sind, oder am Meer tatsächlich auch Seesalz, macht einen relativ großen Anteil aus.
Ja gut, das sind jetzt die natürlichen Quellen, aber es gibt ja noch den Menschen. Ne?
Richtig, genau. Hier spielt vor allem das Verheizen von fossilen Brennstoffen eine riesig große Rolle. Also ne, das produziert, liegt auf der Hand, jede Menge Kohlenstofffeinstaub, also sei es hier Braunkohle, auch schon bei der Förderung angefangen und alles Mögliche. Und der Feinstaub kann auch, so gesehen, aus gasförmigen Vorläufersubstanzen wie Kohlendioxid oder Schwefeldioxid stammen. Also zum Beispiel durch Abgase. Mhm. Abgase haben auch Feinstaub. Und darüber hinaus spielt die Erosion von zementgebundenem Asbest oder Eternit oder beidem eine große Rolle. Ja, genau. Also da überall, wo wir eigentlich Industrie und Verkehr haben.
Okay, wer war nicht auf einer Schule aus den 1970er Jahren, ne, mit Asbest? Ich habe übrigens an der Sporthochschule meinen Schreibtisch neben dem Institutsdrucker gehabt. Ja. Dieser Drucker habe ich mich auch immer schön gefreut schon, wenn einer damals noch Scheine ausgedruckt hat und dann gesagt, ah, falsch, 150 nochmal.
Ja, Tintenstrahldrucker, auch katastrophal so gesehen, ja.
Ja, und ich erinnere mich noch dunkel, dass Feinstaub vor allen Dingen bei Zigaretten so umweltbedingte Herz-Kreislauf-Erkrankungen herbeiführen kann. Staublunge sagt mir natürlich was als Ruhrgebietskind, ne, von Bergleuten. Und die Raucherlunge, die dürfte ja dann auch so in diese Kategorie fallen, ne, als Krankheiten, die man da so bekommen kann. Die kennt man ja spätestens von den Packungen am Kiosk.
Ja, also Rauchen, ne? Das ist eine millionenfache Feinstaubbelastung von, ich sag mal, einem gesunden Leben auf dem Lande. Feinstaub führt zu vielerlei Herz-Kreislauf und vor allem auch ganz besonders Lungenerkrankungen. Und ich gebe einfach mal ein Beispiel hier. Ich habe mal ein Paper herausgesucht von Vora et al. Aus dem Jahre 2021. Und darin berechnen die AutorInnen für das Jahr 2012, dass global gesehen mehr als 10 Millionen Menschen an Feinstaub Emissionen durch fossile Brennträger gestorben sind. Und auch nicht so überraschend, etwa 2/3 davon in China und Indien.
Hm. Ja, aber das sind ja immer so diese abstrakten Rechnungen. Global, weit weg, Indien, China, gut, verstehe ich, die verheizen viel Kohle noch und so Geschichten. Wenn ich daran denke, dass mein Vater noch im Auto geraucht hat, mit uns unangeschnallten Kindern auf dem Rücksitz, dann stelle ich mir schon die Frage, Punkt 1, wie alt werde ich noch? Und Punkt 2, wie sieht es eigentlich mit Feinstaub in Deutschland aus? Wir tun doch eigentlich relativ viel, um das zu reduzieren, zumindest ist das so mein Eindruck.
Ja, also bei aller Belastung, der wir immer noch ausgesetzt sind, ja, auf jeden Fall. Also laut Umweltbundesamt, also dem UBA, ist die Feinstaubbelastung in Deutschland in den letzten 2 Jahrzehnten immer weiter zurückgegangen. Also die PM10-Partikelemissionen sind von so ungefähr 350.000 Tonnen im Jahr 1995 auf so ganz grob 180.000 Tonnen im Jahr 2021 zurückgegangen. Also ungefähr halbiert hat sich das innerhalb von 20 Jahren. Und bei den kleinen Partikeln, also diesen PM2,5-Emissionen, waren es 1995 noch etwa 200.000 Tonnen. Und da waren es 2021, also 16 Jahre später, nur noch 83.000 Tonnen. Also deutlich weniger schon als die Hälfte.
Das heißt, ich sage dem Städter in Sülz, der rumnölt, dass er zu viel Feinstaub hat, ist doch gar nicht mehr so viel. Aber okay, aber also
früher war alles noch schlimmer.
Früher war alles noch schlimmer, genau. Ja. Das liegt doch wahrscheinlich nicht nur an technischen Voraussetzungen, sondern auch an strengeren Richtwerten.
Ja, klar, beides. Ne? Also das eine bedingt ja auch das andere. Also laut einer Richtlinie der EU für Luftqualität und saubere Luft für Europa darf der Tagesmittelwert für PM10-Partikel die Konzentration von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft je Messstelle nicht mehr als an 35 Tagen im Jahr überschreiten.
Das ist doch immer der Wert, der doch immer gerissen wird, ne?
Ja, ganz häufig schon. Ne? Das klingt jetzt auch alles so abstrakt. Wir kommen auch gleich noch zu Grenzwerten. Übers Kalenderjahr gemittelt dürfen Konzentrationen von 40 Milligramm pro Kubikmeter Luft nicht überschritten werden. Also jetzt nicht nur an einzelnen Tagen, wie gesagt, übers Jahr gemittelt. Und die Grenzwerte für die 2,5er Partikel sind laut Bundesemissionsschutzverordnung mit 25 Mikrogramm gemittelt übers Kalenderjahr angegeben. Ja, also abstrakte Zahlen, trotzdem relativ streng. Allerdings sind diese Grenzwerte umstritten, sowohl was die Datenaufnahme angeht, wie und wo messe ich das genau und auch wie sensibel sind meine Messgeräte und mit welcher Methode messe ich das. Und auch, du hast gesagt, das klingt alles so abstrakt, können wir jetzt wirklich ganz genau die Auswirkungen beziffern? Das ist halt sehr schwierig. Mhm. Interessant ist auch, dass neben diesen deutschen Richtlinien oder auch EU-Richtlinien die WHO zum Beispiel nochmal deutlich strengere Richtlinien und Grenzwerte empfiehlt.
Okay, die sind halt auch für Gesundheit da, ne?
Yep.
Das ist schon verständlich. Jetzt wissen wir, was Feinstaub ist. Aber kommen wir mal zurück zu meiner Anfangsfrage, Silvesterböller.
Ah, okay, ja.
Wieso, was tragen die jetzt dazu bei?
Ja, also laut Umweltbundesamt und Verband der pyrotechnischen Industrie, das ist
VPI. Was für Verbände es gibt.
Es gibt alles, das ist einfach unglaublich. Wird ca. 1% der Feinstaubemissionen in Deutschland durch Feuerwerke und demnach hauptsächlich in der Silvesternacht erzeugt.
Okay. Eine Nacht von 365 Nächten macht 1%. Das klingt jetzt nicht wenig. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass schon auch Wetter damit was zu tun hat. Ansonsten würden wir uns ja damit wahrscheinlich gar nicht befassen. Oder wieso ist die Belastung manchmal höher?
Ich finde jetzt eine Nacht von 365 Nächten 1% grob gerundet, aber
ja. Also, nein, ja. Die 1% in der einen Nacht. Mensch.
Ja, ja, okay.
Jetzt vertreibe ich die Worte im Mund hier.
Ja, also das ist, wird hier rot an den Rand gekringelt hier.
Ja, ja, ich sehe schon, Statistik durchgefallen. Zack!
Ja. Ja, wie war die Frage? Ah ja, genau. Also für die Grundlagen lohnt es sich jetzt hier nochmal in der Folge 5 reinzuhören, on air, ne, wie das eigentlich so ist mit Atmosphäre und Luft und so weiter und Luftschichtungen. Und vielleicht auch Folge 10 zum Thema Treibhausgase. Nur nochmal hier so ein Zeitkick, um unsere Hörerzahl zu erhöhen.
Ja, genau, das mache ich später nochmal. Ich höre die ja sowieso täglich, damit die Zahlen nach oben gehen.
Richtig.
Aber ich weiß das ja auch schon alles.
Ja, also. Ja. Du bist ja
eigentlich. Weiter.
Ja, okay, alles klar. Okay, verantwortlich hierfür ist ein Phänomen, das wir nicht nur aus der Silvesternacht kennen, sondern das generell auch bei hohen Emissionen, also viel Luftverschmutzung entsteht, demnach vor allem in Großstädten immer wieder auftaucht.
Smog.
Yes, 100 Punkte.
Also, Smog bezeichnet stark erhöhte Luftschadstoffkonzentrationen über dicht besiedelten Gebieten, bedingt durch besondere Wetterlagen.
Yes, oder so. genau. Das Wort Smog kommt aus dem Englischen, das ist ein sogenanntes Kofferwort. Also es setzt sich aus 2 Wörtern zusammen, einmal Smoke, quasi Rauch, und Fog, also Nebel. Und es kommt aus dem Englischen, weil es vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr häufig in London vorkam.
Ja gut, dann packe ich mal die Koffer, ne? Aber warum London? Also ich dachte immer, Smog gibt es im Sommer, auch wenn wir viel Ozon haben. Und London ist ja jetzt irgendwie nicht für seine Sommersonne bekannt.
Nein, ja. Also es gibt zwei Arten von Smog, die beide mit Inversionswetterlagen zu tun haben. Einmal den London-Smog. Das ist der Wintertyp, der eher im Winter auftritt und so gesehen auch das Phänomen darstellt, das die Schadstoffbelastung an Silvester verstärkt. Und dann gibt es noch den Sommersmog, können wir gleich mal so am Rande anschauen, auch LA-Typ oder Los Angeles-Typ bekannt. Und das ist so gesehen kein richtiger Smog, aber das ist genau das, was mit den hohen Ozonwerten einhergeht. Ja, dazu vielleicht später mehr.
Du siehst mich gespannt und verwirrt, richtiger Smog, falscher Smog. Aber hilf mir doch gerade bitte nochmal auf die Sprünge, Inversionswetterlage.
Ah, genau, die Grundlagen, ja. Eine Inversionswetterlage ist eine Umkehrwetterlage. Das heißt, der übliche vertikale Temperaturgradient ist umgedreht.
Für mich nochmal langsam.
Also normalerweise haben wir die höchsten Temperaturen in Bodennähe. Durch die Sonneneinstrahlung tagsüber und die Albedo, also Reflexion der Erdoberfläche, erwärmt sich hier die Luft am schnellsten. Wohingegen die Luft in den oberen Luftschichten Strahlungswärme wieder an den Weltraum abgibt und so gesehen sich nicht so stark erwärmt. Ja, also unten normalerweise wärmer, oben kühler. Warme Luft dehnt sich A aus. Das bedeutet, dass sie B dadurch eine geringere Dichte hat. Und geringere Dichte heißt, sie ist leichter und steigt deswegen auf. Und von der Seite fließt dann in Bodennähe andere warme Luft nach. Und so herrscht eigentlich ein kontinuierlicher Luftaustausch.
Okay.
Und das ist die thermische Zirkulation, das ist dieses Grundmodell. Unten warm, oben kalt und dann habe ich so eine Luftzirkulation.
Und deswegen sammeln sich unten nicht so viele Schadstoffe und Rauchgase. Also.
Ja, ganz genau. Also Rauchgase, ne, das ist ein perfekter Begriff. Das ist hier der Sammelbegriff bei Smog eigentlich für, können wir eigentlich mit Feinstaub quasi gleichsetzen. Also in erster Linie Kohlendioxid aus Ruß, Schwefeldioxid aus und ne, was sonst so aus fossiler Verbrennung entsteht, und vor allem Öl. Die können sich an Wassermolekülen in der Luft zum Beispiel festsetzen, der als Nebel oder als Dunst da ist und sich so gesehen binden.
Und in bestimmten Wetterlagen, in denen sich dann höhere Luftschichten stärker erwärmen als unten, bedeutet das, dass die bodennahe Luft stationär bleibt, also nicht zirkuliert, weil sie eben nicht aufsteigen kann und yes. somit die Rauchgase nicht abziehen können und sich immer weiter anreichern. Und aber warum passiert das?
Ganz also, genau.
Wie entsteht so eine Wetterlage? Das ist ja jetzt nicht normal.
Also, ne, noch mal so ein Beispiel, Silvester oder jetzt am generell Winter- oder London-Smog erklärt. Wenn wir im Winter Witterungsbedingungen haben mit Windstille, ne, also wo jetzt in Bodennähe auch nicht viel Horizontalluft sich bewegt. Im Winter wird viel geheizt, wir stoßen große Mengen Rauchgase aus. Und diese Staubpartikel, die filtern das Sonnenlicht, ne? Stichwort diffuse Streuung. Und die Luftschichten oberhalb dieser Abgase, dieses Feinstaubs und so weiter, die erwärmt sich dadurch immer mehr. Das heißt, das Sonnenlicht wird abgehalten, die Wärme komplett bis zur Erdoberfläche so gesehen vorzudringen. Und somit bildet sich oberhalb von diesen ganzen Rauchgasen eine erwärmte Schicht in der Höhe aus. Das heißt, wenn ich oben eine warme Luftschicht habe, die wärmer ist als die kalte Luft darunter, dann die kalte Luft kann nicht aufsteigen, die hat eine größere Dichte. Und das heißt, alles, was wir an Abgasen und so weiter ausstoßen, bleibt unter dieser Trennschicht, dieser Inversion so gesehen gefangen. Und das Ganze kann sich erst auflösen, wenn die Witterung sich ändert und mehr Wind aufkommt und diese stabile Schichtung durcheinander wirbelt.
In London gab es da, glaube ich, auch mal eine Smog-Katastrophe. Also ich weiß es aus dem Ruhrgebiet auch, das war in den 70ern, aber London war, glaube ich, noch viel früher.
Genau, also dieser The Great Smog ist wirklich eine große Katastrophe gewesen, die ereignete sich zwischen dem 5. und 9. Dezember 1952 in London. Und damals, nach dem Krieg, wurde fast ausschließlich mit minderwertiger schwefeldioxidreicher Braunkohle geheizt in Großbritannien. Und die Luft kühlte sich immer weiter ab, ne? Der Kondensationspunkt wurde erreicht. Und es kam zu Nebelbildung. Ne? Und die ganzen Rußpartikel haben sich dann an diesen winzigen Dunstwassertröpfchen angelagert. Und wir hatten so gesehen eigentlich einen giftigen Nebel, der dadurch entstanden ist. Ne? Also der Reizung durch beim Einatmen und so weiter und so fort. Und der ist, weil diese Wetterlage so stabil war, ist der Nebel so dicht geworden, dass man teilweise nur so, keine Ahnung, 30 Zentimeter weit sehen konnte. Und es sind tatsächlich in diesen 5 Tagen und danach Schätzungen zwischen 4.000 und 12.000 Menschen in London an Atemwegserkrankungen, an akuten Atemwegserkrankungen gestorben.
Okay, krass.
Ja, und das Ruhrgebiet, was du eben erwähnt hast, diese Smogkrise war, glaube ich, oder die erste, so 1962, auch im Dezember. Und da hat man dann auch schon, ich sag mal, Feinstaubkonzentrationen gemessen. Wir erinnern uns, ne, wir hatten eben so Grenzwerte 50 Mikrogramm pro Kubikmeter und so weiter. Und da waren Konzentrationen von bis zu 2400 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Also richtig krass, richtig.
Ja, das klingt dann tatsächlich nicht nur viel, sondern ist ja auch absolut viel. Ich denke, das kommt heute in London und im Ruhrgebiet nicht mehr so richtig zum Smog. Also zumindest kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, da irgendwann nochmal was drüber gehört zu haben. Aber das würde ja heißen, quasi keine Kohle- und Ölheizung mehr, bessere Filtersysteme und so weiter. Und ganz schon klar, haben wir das Problem gelöst. Und jetzt auf Deutschland und Großbritannien beschränkt, ist das ein Sonderfall oder kommt das auch noch global irgendwo vor?
Nee, das ist natürlich ein Problem, dass überall vorkommen kann, ne, wenn die Bedingungen, also wenn viel Rauchgase und Feinstaub in der Luft ist. In Europa ist es dank Grenzwertverordnungen und besserer Filtersysteme und so weiter stark zurückgegangen. Es gibt es immer noch, natürlich, nicht mehr ganz so krass. In Europa, vor allem in Polen, wo immer noch viel mit Öl und Kohle geheizt wird. Und da haben wir halt auch kontinentaleres Klima mit stabileren Wetterlagen. Ne? Also das heißt, da kann sich schneller so eine Inversionswetterlage ausbilden. Und es braucht dann länger, bis jetzt hier die maritimen Winde kommen und das Ganze so ein bisschen aufwirbeln kann.
Den durchpusten quasi.
Genau, genau. Und global gesehen leiden viele Groß- und Megastädte in den Schwellenländern massiv darunter. Peking und Delhi sind da ganz bekannt für dieses Phänomen. Ne? Als ich in Indien war, ich glaube, da war ich gerade zurück, da waren auch hier wieder diese Bilder von Delhi, wo man halt auch die Schulen blieben geschlossen. Einfach, man konnte keinen Meter weit sehen. Das ist schon ziemlich krass, finde ich. Und eine große Rolle spielt natürlich auch die Topografie. Also habe ich Städte, ich sag mal, auf dem Hügel, habe ich generell mehr Luftzirkulation, habe ich Städte in engeren Tälern oder wenn ich sogar so eine Kessellage habe, ne, in Deutschland ist Stuttgart zum Beispiel, dann ist auch Luftaustausch durch das Gelände, ne, durch die Topografie stark gemindert und kann so Smog begünstigen, wenn wir einmal eine Invasion haben.
Das ist jetzt der Wintersmog. Ne? Du hast vorhin auch gesagt, es gibt quasi einen Sommersmog. Den gibt es ja. Ja, warum eigentlich? Also aufgrund des Klimawandels oder?
Bei uns in Deutschland immer mehr, ne? Würde ich sagen, ja. Und dieser LA-Smog ist jetzt in dem Sinne von der Definition eben gar kein richtiger Smog, aber er beschreibt ein ähnliches Phänomen oder mit ähnlichen Auswirkungen. Kommt zustande, wenn Stickstoffoxide sich in der Luft unter Einfluss von intensiver Sonnenstrahlung mit Kohlenwasserstoffen und Sauerstoff zu sogenannten Photooxidantien bindet oder umsetzt.
Photooxidat?
Ja, Photooxidantien, machen wir es einfach mal, das mit Abstand bekannteste und wichtigste ist Ozon, also O3.
Kenn ich.
Ja, das, genau. LA-Smog tritt im Sommer bei starker Sonneneinstrahlung auf und entsteht durch diese photochemische Oxidation von Kohlenmonoxid, ne, das ist ja viel, was wir an Abgasen oder drin haben, Methan oder flüchtigen Kohlenwasserstoffen, also VOCs, also FCKWs auch genannt, ne, in der Gegenwart von Stickstoffoxid und Wasserdampf, die das Ganze katalysieren. Alles jetzt ein bisschen chemisch, ich kürze einfach ab. Das bewirkt, dass aus einem Sauerstoffatom, also einem O, und Sauerstoffmolekülen, einem O2, dass die sich zu Ozon, also zu O3, verbinden.
Aber ähnlich wie beim Wintersmog oder bei richtigem Smog sind die Hauptverursacher doch die ozonbildenden Stickoxide und Kohlenwasserstoffe. Und die kommen meistens eben aus Verbrennungsmotoren, also aus dem Verkehr, Industrie, Kraftwerken und Heizanlagen und so Zeug.
Genau.
Also mein Kamin also zu Hause auch, ne? Ganz böse.
Richtig, ja. Also Rauchgase, ne? Und jetzt hier Stickoxide etc. Haben eigentlich die gleichen Quellen, ne? Industriefahrzeuge, Heizung und so weiter und so fort. Und deswegen auch, ne, wird es auch Smog genannt, weil auch hier Inversionswetterlagen das Problem sind. Also wenn die Luft stationär an einer Stelle bleibt, am vertikalen Aufsteigen oder horizontaler Bewegung gehindert wird, somit Feinstaubbelastung, Ozonbelastung und so weiter immer weiter zunimmt. Ozon kennen wir aus der Ozonschicht auch. Möchte ich gerade noch mal kurz darauf hinweisen. Also in der oben in der Stratosphäre, Stichwort Ozonloch etc. Da ist das super wichtig für uns, weil das quasi die schädliche UV-Strahlung so gesehen abfängt. Aber hier unten in der unteren Troposphäre, also in Bodennähe, ist Ozon halt richtig schlecht für uns. Das wirkt wie ein Reizgas und hat demnach auch starke gesundheitliche Auswirkungen. Also Husten, Augenreizung, Kopfschmerzen, Lungenfunktionsstörungen und so weiter. Deswegen, du siehst quasi, der Effekt auf den Menschen oder auch Inversionswetterlage ist ähnlich bei Sommersmog und Wintersmog. Deswegen wird das häufig so nicht so ganz trennscharf in einen Topf geschmissen.
Okay, aber durch Katalysatoren zum Beispiel bei Autos und so Geschichten haben wir quasi das Ozonbildungspotenzial ja schon deutlich reduziert.
Yep, das auf jeden Fall.
Aber oben in der Stratosphäre absorbiert das Ozon doch auch die schädliche UV-Strahlung. Also das haben wir ja gerade, hast du gesagt, das ist wichtig, Ozonloch.
Genau. Also ne, da oben ist Ozon super wichtig in der Stratosphäre, hier unten halt einfach schädlich.
Ja, ich erinnere mich noch, dass Angela Merkel mal irgend so ein Taschentuch auf der IAA, also der Internationalen Automobilausstellung, irgendwie überreicht bekommen hat, das an einem Auspuff lag und gesagt hat, guck mal hier, wie sauber das alles ist. Ich will mal behaupten, der Feinstaub ist einfach durchgeflitzt und Ruß kommt da schon seit Jahren nicht mehr raus. Aber gut, alle, die das irgendwie gesehen haben und ein bisschen wussten, worum es ging, haben sich, glaube ich, vor den Kopf geschlagen damals. Gut, okay, das war jetzt ziemlich viel Stoff und ich hoffe ja immer, dass hier so Physisch-Geografie-Leitfolgen mal kommen. Ne? Ja. Aber es werde dann doch jedes Mal wieder enttäuscht.
Ja, sorry. Du hast eine kleine Frage gestellt und ich habe dich mit hier einigem Stoff erschlagen.
Aber ja, für alle, die noch nicht eingeschlafen sind, ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen. Kommen wir zu meiner Anfangsfrage zurück. Problem an Silvester ist die hohe Feinstaubbelastung durch Böller. Die Belastung ist dann am höchsten, wenn wir eine windstille Inversionswetterlage haben und die bodennahe Luftschicht mit Feinstaub nicht abziehen kann. So eine Wetterlage begünstigt dann auch den sogenannten Wintersmog oder Londonsmog.
Schönes Schlusswort, Holger. Trübe Aussichten, würde ich sagen.
Ja, wohl wahr, aber du siehst, wie kurz man das erklären kann. Ne? Aber gut, hast du noch was Positives zum Abschluss?
Moment, ich check mal gerade die Wetter-App.
Nee, positiv, hier nicht den Schmuddelwinter.
Okay, dann schaue ich mal lieber auf die Uhr und ich würde sagen, die zeigt so langsam Richtung Feierabend.
Das sind gute Nachrichten für den Mann ohne Uhr. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.